Die Pandemie bugsierte nicht nur das Coronavirus mitten in unsere Aufmerksamkeit, sondern mit Fortdauer des Ausnahmezustands wurde auch immer klarer, wie belastet die Psychen junger Menschen sind. Die Raten an Depressionen, Angststörungen oder auch Essstörungen sind gestiegen. Die Versorgungslage hat sich aber eher in die andere Richtung entwickelt. Wo man in Krisenzeiten Unterstützung bekommt und auf welche Anzeichen man achten sollte, wissen Ursula Luschnigg und Petra Paschel-Lubey von Caritas Kärnten. Sie sind eben da in der Lebensberatung tätig, die in diesem Jahr das 50. Jubiläum feiert, damit ich es rauskriege. Mein Name ist Martina Marx und damit Hallo bei Ist das gesund? Hallo Frau Luschnigg.
Hallo Frau Martina.
Hallo.
Ja, grüß Gott, schönen Tag.
Wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Während der letzten Monate haben wir bei der Kleinen Zeitung immer wieder darüber berichtet, wie sehr junge Menschen psychisch belastet sind. Und auch, dass eben die Therapieplätze Mangelware sind. Wenn wir ganz allgemein beginnen, Frau Luschnigg, wie sehen Sie denn die Lage aktuell? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Allgemein kann man einfach sagen, dass diese Zustände wie Ängste, Depressionen nach der Pandemie vor allem bei Jugendlichen und jungen Menschen einfach zugenommen haben. Wir wissen ja immer, es gibt verschiedene Ursachen, warum etwas entsteht. Und diese gesellschaftliche Ursache war dafür einfach ausschlaggebend. Mhm. Und jetzt geht es halt darum, ein bisschen so entgegenzuwirken und da die Jugendlichen zu begleiten und aufzufangen und den jungen Menschen einfach auch Hilfestellungen zu geben.
Mhm. Frau Paschel-Lubey, wie sehen Sie das?
Also ich sehe bei den Jugendlichen durch die Pandemie und in den letzten Jahren, dass mit der sozialen Kompetenz, mit dem sozialen Miteinander, ja, die Jugendlichen mehr Unterstützung brauchen und dass da Problematiken vor allem dann auch im Schulbereich mit den vielen Anforderungen, dem Ganzen jetzt noch zu hinken, durchgegeben sind.
Mhm. Jetzt haben Sie beide das schon ein bisschen angesprochen, aber wenn wir es vielleicht noch einmal kurz runterdeklinieren, welche psychischen Probleme sind denn vorrangig aktuell? Was sehen Sie bei Jugendlichen?
Wir sehen eben, was ich vorher schon gesagt habe, vor allem Ängste, die zugenommen haben. Das hat einfach, also ich glaube, prinzipiell ist der Druck in der Gesellschaft sehr gestiegen. Und die Jugendlichen oder jungen Menschen haben jetzt oft das Gefühl, sie haben nicht mehr die Kompetenzen dafür, dass sie den Druck irgendwie standhalten können und dass sie das überhaupt schaffen können. Und wir sehen einfach auch, durch die Pandemie ist ja diese Nutzung von sozialen Medien noch mehr gestiegen. Und das hat das schon auch ein bisschen befeuert, weil sie da schon in einem System oder in einer anderen Wirklichkeit fast drinnen waren. Ja. Und das war sicher nicht leicht für die jungen Menschen. Und das macht es ganz schwer, die Realität mit dieser digitalen Welt irgendwie zusammenzubringen und da auch Seines zu finden.
Ja. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen selbst Grenzen zu setzen.
Selber und auch durch die Eltern und durchs Gespräch. Da kommen wir aber sicher noch näher drauf ein.
Möchten Sie da noch was hinzufügen?
Ja, also ich sehe es über die Pandemie hinaus, die letzten 10 Jahre auch schon, dass mit Zunahme Smartphone-Einführung, mit den Anforderungen, dem Ganzen zu entsprechen, zu finden, wer man ist, dass diese Problematik immer stärker im Ansteigen ist.
Wenn wir, weil Sie das auch angesprochen haben, schon wenn wir jetzt genauer auf die Angststörungen oder die Angstzustände eingehen, worum handelt es sich dabei genau und wie äußert sich denn eine Angststörung?
Ja, da muss man vielleicht einmal ein bisschen weiter ausholen. Ängste sind ja was völlig Normales. Ja? Also Angst zu haben ist ein Gefühl, das gehört zu uns allen und ist auch ganz wichtig. Sie schützt uns ja manchmal auch vor Gefahren. Sie sagt uns einfach, okay, da ist etwas, wo ich nicht sicher bin, werde ich das schaffen. Ja? Das ist völlig normal. Eine Störung wird es ja erst, wenn es wirklich über einen längeren Zeitraum ist, wenn es einfach nicht mehr angemessen ist, wenn es mein Leben so beeinflusst, dass ich Vermeidungsstrategien entwickle, dass ich zum Beispiel nicht mehr rausgehe, keine Freunde mehr treffe. Also und wenn ich das Gefühl habe, ich komme allein da auch nicht mehr raus über einen längeren Zeitraum. Ja. Ich muss ja immer die Frage stellen, ist diese Angst altersgemäß? Wir wissen einfach, Entwicklungsängste gibt es einfach in jedem Alter. Also kleine Kinder haben Trennungsängste, dann haben sie Angst vor Dunkelheit oder Monster. Dann gibt es Schulängste, soziale Ängste. Und das ist ziemlich normal und Kinder lernen normalerweise damit umzugehen. Ja, also ich habe am Anfang Angst und dann lerne ich vielleicht, weil die Mama mich begleitet, dass das jetzt nichts so Furchteinflößendes ist. Ja. Wir haben heute auch geredet, wir waren auch nervös, daherzukommen und zu sagen, okay, werden wir das, was wir quasi im Kopf haben, auch rausbringen können, dass es verständlich ist. Und das ist für junge Menschen auch ganz ein großes Thema. Ja. Und deshalb muss ich als Elternteil, glaube ich, einfach hinschauen. Ist das jetzt schon etwas, was besorgniserregend ist? Oder ist das völlig normal? Auch braucht mein Kind jetzt einfach nur meine Unterstützung, dass ich da ein bisschen hinschaue und es gut begleite? Oder brauche ich schon professionellere Unterstützung?
Frau Pöschl-Luber, Sie sind ja auch psychosoziale Beraterin mit Schwerpunkt Eltern- und Erziehungsberatung. Wie merke ich denn, ob mein Kind nur mich braucht als Unterstützung oder ob mein Kind auch jemand anders, wie zum Beispiel Expertinnen und Experten von der Caritas, braucht für eine weiterführende Unterstützung, nenne ich es jetzt mal.
Also auf alle Fälle einmal brauchst du das Gespräch mit dem Kind, einmal hinterfragen, um was geht's, das Kind die Sachen beschreiben lassen, was in ihm vorgeht, auch zu schauen, welche Altersstufe habe ich da gerade. Also so wie die Ursula schon gesagt hat, also es gibt ja die Entwicklungsängste, wo ich sage, okay, es gibt immer wieder Schwerpunkte, wo mehr Angst oder auch Furcht da ist. Oder beziehungsweise kippen tut es dann, wenn ich als Elternteil so mit dem Kind keine Strategien mehr finde, wenn ich merke, die Angst ist so groß und so mächtig, dass wir sie nicht mehr in den Griff kriegen, dass wir sie nicht mehr halten können. Und wenn mir die Ideen als Elternteil auch ausgehen, wenn ich, also gerade bei den kleineren Kindern, im Gespräch schaue ich immer mal Strategien, ob es jetzt die Lego-Figur vom Kasten, wenn wir die magischen Ängste haben, oder auch später bei Jugendlichen, wenn es um das geht, ah, wie komme ich an bei den anderen. Also das Gespräch, im Gespräch bleiben, ist einmal eine wichtige Sache. Und wenn ich da das Gefühl habe, so irgendwie, das ist nicht mehr griffig, würde ich mir mal auf alle Fälle eine fachliche Hilfe holen, mir mal informieren. Das muss ja noch nicht jetzt irgendwie sein, dass das Kind schon oder der Jugendliche zur Therapie muss, aber dass ich mal eine Sicherheit kriege, bin ich mit dem, was mir zur Verfügung steht, das Elternteil, noch am Weg oder brauche schon ein Stückchen mehr.
Also ja, habe ich noch selbst genug Werkzeuge in meinem Koffer, mit der Situation selbst umgehen zu können?
Genau. Hat das Kind oder der Jugendliche noch so die Strategie, sich selbst zu beruhigen, es in den Griff zu kriegen, oder braucht man vielleicht doch neue Strategien, um damit umzugehen.
Frau Luschnigg, wenn ich jetzt an jemanden denke, der mit Angststörungen, mit sowas überhaupt noch nie was zu tun gehabt hat, was wäre denn so ein typisches Szenario für eine Angststörung? Wie muss ich mir, wenn ich keine Ahnung davon habe, sowas noch nie erlebt habe, wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube genau so, was ich vorher erzählt habe, dass Kinder oder Jugendliche anfangen zu vermeiden. Dass sie sagen, na, ich gehe nicht mehr raus, ich mag eh nicht rausgehen. Ja? Oder ich gehe da zur Klassenfeier, gehe nicht hin, das interessiert mich eh nicht. Also dass er immer mehr irgendwie sich zurückzieht. Ja? Dass ich merke, dass er auch da nicht ansprechbar ist. Dass ich auch nicht schaffe, wenn ich motiviere, manchmal kann man ja gut motivieren, und sagt er, okay, so geht es vielleicht doch. Und wenn das alles nicht mehr gelingt, wenn ich merke, er wird auch irgendwie immer trauriger, ja, und zieht sich zurück, erzählt vielleicht dann auch noch, dass er schlecht schläft, ja, weil die Gedanken irgendwie nicht mehr aufhören zu kreisen, ja, dass er Freunde nicht mehr trifft und dass er das, was er vorher gern gemacht hat, immer mehr vermeidet oder sich zurückzieht. Das sind dann schon Alarmsignale. Ja. Und ich glaube auch, was meine Kollegin vorher gesagt hat, oft ist es ja so, dass wir als Elternteil noch nicht eben genau wissen, ist das jetzt noch normal oder ist das schon ein zu viel? Und da kann es auch helfen, oft irgendwo anzurufen und nachzufragen und da wirklich zu fragen, mein Kind macht das und das, ist das noch in Grenzen? Oder? Und dann kann ich mir vielleicht auch schon ein paar Tipps holen, um genauer hinzuschauen. Und das finde ich auch wichtig.
Das heißt, man kann bei euch anrufen, bei der Lebensberatung. Ich weiß schon, blöd, wenn man Werbung für andere Einrichtungen macht, aber wo können sich Eltern grundsätzlich hinwenden, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe und Unterstützung?
Also ich denke, bei allen Beratungsstellen, die es gibt, eventuell auch bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Es gibt dann zum Beispiel auch in Kärnten gibt es Equalis, das vormalige Mädchenzentrum. Also es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Fragestellung wir haben. Es gibt für Jugendliche selber Rat auf Draht. Ich kann auch telefonisch oft Hilfe holen. Also es gibt schon einige Institutionen, die dafür zuständig sind.
Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, nur weil man mal anruft und sich Rat holt oder Unterstützung holt, ist das nichts, wofür man sich schämen muss, sondern das ist sogar...
Ganz im Gegenteil. Also wirklich, auch da, wir sagen immer, wir selber als Eltern sind ja ganz ein wichtiges Vorbild für unsere Kinder. Und auch da sind wir Vorbild, dass Kinder auch sehen, okay, ich kann Hilfe holen, das ist nicht schambesetzt, das ist völlig normal. Ich kann nachfragen, da lernen sie auch. Und ich glaube, man kann bei uns zum Beispiel auch anonym anrufen. Also ich muss nicht einmal meinen Namen sagen. Das kann oft vielleicht die Hemmschwelle auch ein bisschen senken. Ja. Und Das zu tun ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Die Freunde sind vorher schon ein, zwei Mal jetzt gefallen. Welche Rolle spielen denn Freunde in so einer Situation, wenn jetzt nicht nur Eltern zuhören vielleicht, sondern auch Jugendliche und sagen, okay, oder auch Erwachsene, meine Freundin, mein Freund, da bemerke ich Veränderungen. Wie können denn Freunde reagieren?
Auf alle Fälle, dass sie dem Freund zuhören, aber ihn auch oder sie auch ermutigen, ja, mal so wie Rat auf Draht, wie du gesagt hast, dass man wo anrufen kann oder man kann auch chatten. Also mit den Medien sind ja nicht mehr schlecht. Die haben ja ganz viele Möglichkeiten, dass der Freund dann sagt, ja, informieren wir uns zusammen. Mhm. Vielleicht auch begleiten den Freund zu einer Stelle oder wo man was formulieren kann oder anrufen kann. Wenn man so ganz überfordert ist, würde ich den Freund da empfehlen, vielleicht selber bei seinen Eltern nachfragen. Man muss ja noch nicht den Namen des Freundes sagen, also ja. Mama, Papa, ich habe da jemanden, das wird schwierig. Was würdet ihr mir empfehlen, dass sie sich auch Unterstützung holen? Oder sie können auch selber ebenfalls anonym anrufen und bei uns auch nachfragen, wenn die Situation...
Damit sie selber von der Situation nicht überfordert sind.
Genau. Mhm. Und dann auch, wenn man weiß nicht, in welche Richtung es geht, auch, dass sie sich unterstützen lassen, wenn es zu viel wird. Mhm. Weil natürlich macht das ja mit den Freunden und der Umgebung auch immer etwas. Gell?
Wenn wir jetzt so weit sind, dass wir uns Hilfe geholt haben, Unterstützung geholt haben und eine Angststörung wurde diagnostiziert, wie würde denn eine Therapie, wie kann sowas aussehen, was passiert dann?
Das hängt jetzt ein bisschen sicher auch von der Therapierichtung ab, gell? Weil jede Therapierichtung hat ein bisschen eine andere Vorgangsweise. Aber im Grunde geht es immer einmal zu schauen, was sind denn die Ursachen, wie ist es so weit gekommen, auch hinzuschauen, was will dem Jugendlichen oder dem jungen Menschen die Angst denn auch sagen. Ja? Und dann auch wirklich so Strategien zu lernen, wie kann ich die überwinden, also wie kann ich wieder ins Leben rauskommen, wie kann ich mein Leben wieder leben, was ist da hilfreich, was nicht. Also das sind sicher längere Prozesse, aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist immer einmal anzufangen. Ja? Da hinzugehen, mir auch einzugestehen, da habe ich ein Problem und mit dem werde ich allein nicht mehr fertig. Und das ist eigentlich oft schon so wirklich so ein Impuls, der schon ganz viel bewegt. Also meistens tut sich dann schon etwas, wenn ich das ganz klar definiere. Und dann immer auch, wenn ich das einmal mit einem Außenstehenden bespreche, ist schon ganz, ganz wichtig.
Mit Außenstehenden meinen Sie nicht Familie oder
genau,
Freunde?
Genau. Also das ist ja meistens so eine Stufe auch eben meistens, bespricht man es zuerst oft in dem Alter wirklich mit Freunden, gar nicht so mit Eltern, weil die da oft wichtiger sind als die Eltern. Und dann kommen aber oft Eltern oder auch Lehrer zum Beispiel, können ganz wichtige Personen sein, die da auch einmal einschreiten oder Dinge sehen, die vielleicht Eltern nicht sehen. Also ist ganz, ganz wesentlich auch. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch, wir haben auch ein Projekt Open to Chat, heißt es. Da ist so Peer-to-Peer-Beratung. Da heißt, da beraten Jugendliche, andere Jugendliche. Kann zum Beispiel auch ein Einstieg sein, dass er dem das einmal schildert und der sagt dann auch, du, das musst du aber wirklich auch professionell anschauen. Ja? Also das schau da nicht weiter zu, sondern hol dir Hilfe.
Weil die Hemmschwelle da wahrscheinlich etwas niedriger ist, als wenn ich jetzt zum Psychologen oder Psychiater gehen würde.
Genau. Und es ist schon noch schambesetzt. Ja? Also das ist, man fühlt sich also so eben, als würde man sein Leben nicht mehr in den Griff kriegen. Und das macht schon was mit uns. Also es stärkt die Selbstzweifel noch mehr, unser Selbstvertrauen sinkt noch mehr. Und das ist ja genau das, was Jugendliche eigentlich bräuchten in der Zeit. Ja.
Absolut. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Thomas Trabi ein Interview gemacht, mit dem Kinderpsychiater, der in Villach, glaube ich, in Klagenfurt primär ist. Und der sagte zu mir, dass auch die Rate an Essstörungen gestiegen ist. Sie haben das eh kurz angesprochen vorher, vor allem bei jungen Menschen. Wo liegen da aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
Also das, was ich beobachte, auch bei jungen Menschen, ist wirklich auch, dass da die sozialen Medien tatsächlich einen großen Einfluss haben. Das heißt, also Essstörung heißt ja auch einerseits gestörtes Essverhalten, aber dann auch eine gestörte Körperwahrnehmung. Ja? Also die haben ja dauernd das Gefühl, ihr Körper ist so, wie er ist, nicht richtig. Also ich bin noch immer zu dick, obwohl das Gewicht eindeutig sagt, das ist untergewichtig schon. Ja? Das heißt, da gibt es diese Kombination eben. Und was ich beobachte, ist, dass junge Mädchen oder junge Frauen ganz viel in den sozialen Medien drin sind, Bilder sehen, die überhaupt nicht der Realität entsprechen und das aber irgendwie überhaupt nicht checken, okay, das ist die digitale Welt, da wird was geschönt, da wird auch gelogen, ja, also es wird ein Filter drüber gesetzt und dass sie das irgendwie und da und das Gefühl haben, ich bin nicht so. Und das heißt, ich muss mein Essverhalten so ändern, dass ich auch so eine werde. Weil wenn ich so eine bin, bin ich erfolgreich. Und junge Frauen werden ja trotzdem noch immer ganz stark übers Aussehen definiert. Und Erfolg ist auch oft ganz, hängt viel vom Aussehen ab. Und ich glaube, dass da den Jugendlichen irgendwie bewusst zu machen, das ist eine eigene Welt, das ist nicht die Realität. Ja? Und da immer wieder mit ihnen zu reden, ist ganz, ganz wichtig.
Ich glaube aber, dass also ich selber Mama einer 13-Jährigen, die noch nicht auf sozialen Medien darf, die ein Handy hat, aber keine sozialen Accounts auf sozialen Medien hat.
Ungewöhnlich, ja. Sehr gut.
Aber wie vermittle, und ich tue mir selbst schwer, wie vermittle ich meinem Kind, dass das nicht die Realität ist? Weil für die Kinder, die viel damit zu tun haben, ist das ja ihr Leben. Ja.
Es ist ganz, ganz schwer. Und ich glaube auch da, wie meine Kollegin vorher schon gesagt hat, immer im Gespräch zu bleiben, auch zu sagen, du, das stimmt nicht. Einfach, ich glaube, wir haben vorher geredet, Medienkompetenz fängt ja schon sehr viel früher an. Ja. Ich muss lernen zu hinterfragen. Also sie lernen, kann das überhaupt stimmen, was ich da sehe? Ja. Und das ist ja sehr subtil, wie da gearbeitet wird. Also so wie Werbung auch funktioniert. Ja. Und diese Medien können, es ist wie ein Sog. Und die Jugendlichen werden da reingezogen und haben wirklich das Gefühl, das ist jetzt meine Welt. Nur es wird immer leerer in ihnen auch. Ja. Und auch depressiver. Und was ich auch gehört habe von jungen Menschen, ist einfach, es fängt so an mit schleichenden Diäten. Ja? Also es fängt so an, dass sie sagen, ich höre auf, kalorienreiche Nahrung zu mir zu nehmen. Es sollen keine Kohlehydrate mehr drin sein, weil die machen dick. Ja? Dass sie sagen, ich habe keinen Hunger mehr, ich habe schon gegessen, mag jetzt nicht. Also so fängt es an. Und auch da sind wir als Mütter Vorbild. Also wenn ich selber von Diät zu Diät mich handle, selber mit meinem Körper überhaupt nicht zufrieden bin, vermittle ich ja im Grunde auch jungen Mädchen, okay, so wie du bist, ist nicht okay. Weil es gibt eine Idealvorstellung von wie Frau sein muss. Oder auch, wir haben vorher geredet, Burschen haben wieder andere Themen, ja.
Genau, also ich sehe das jetzt eben nicht nur auf die Mädchen beschränkt.
Ja, ich wollte sie gerade fragen. Ja.
Genau, bei den Burschen ist es auch so, dieser Körperkult, also weil du ja gesagt hast, auch das Körperliche mit Trainings, mit Eiweißpräparaten, sich aufzupeppen, wie muss ich ausschauen, und da sehe ich eine starke Veränderung, dem zu entsprechen, und es wird so viel Falschmeldung auch in den Medien vermittelt. Du nimmst einmal das Mittel und schon bist du, oder mach bei dem Kurs mit und um 97, dann hast du dieses und jenes. Und sie glauben das auch. Also es geht wirklich so mit ihnen gemeinsam zu entdecken. Auch schon so früh wie möglich, wie du gesagt hast, gell, Ursula. Aber so dieses gemeinsam hinterfragen, Medien zu schauen, okay, ist das möglich? Einmal vielleicht bei einem Jugendlichen, was ganz wichtig ist, nicht gleich, ja, ist ein Blödsinn, was du da hörst, sondern, aha, interessant, schauen wir uns einmal an, ihn ernst oder sie ernst zu nehmen, weil sonst habe ich sofort die Blockade und dann verliere ich aber den Kontakt, und der Kontakt ist das Wichtigste, ob es bei der Angststörung, bei der Essstörung oder bei anderen Dingen ist, bei den Medien vor allem auch, dass ich in Kontakt bleiben kann.
Und das heißt, dass man gemeinsam quasi diese Medien, diese sozialen, also wir sind ja auch ein Medium und wir verbreiten keine Fake News, sondern soziale Medien teilweise, aber dass man mit den Kindern gemeinsam das erlebt und gemeinsam das erfahrt. Ein Kinderarzt hat zu mir gesagt, letztes Jahr mal, mit dem habe ich auch über das Thema soziale Medien und Handyzeit und so gesprochen, und der meinte, dort wo ihre Kinder sind, müssen sie auch sein. Das heißt, hätte meine Tochter TikTok, müsste ich auch auf TikTok sein.
Sollte man zumindest wissen, was es ist. Also es ist wirklich, sobald ich Kinder habe, kann ich mir sagen, das geht mir nichts an oder das interessiert mich oder davon weiß ich nichts. Es ist so, dass wir selbst auch die Welt entdecken müssen. Also ich muss jetzt nicht der kompetenteste und Fachexperte für alles sein, das nicht, aber interessieren und vor allem den Moment wahrnehmen, wann sie uns noch was zeigen. Also wenn ich da öfter mal sage, jetzt habe ich keine Zeit, dann werden sie aufhören, mir die Dinge zu zeigen. Und wenn sie mir es zeigen, kann ich ein bisschen eingreifen und hinterfragen anfangen und mit ihnen gemeinsam das besprechen.
Wir sind von der Essstörung ein bisschen zu den sozialen Medien, was ja sehr eng zusammenhängt, wie wir gerade besprochen haben. Aber wenn ich von einer Essstörung spreche, gehen wir nochmal zurück zu den Basics. Was ist das eigentlich? Ab wann spreche ich von einer Essstörung?
Essstörung ist wie auch die Angststörung eine psychische Störung. Und das heißt, was ich vorher gesagt habe, eben gestörtes Essverhalten und gestörte Körperwahrnehmung. Ja. Und wir unterscheiden ja drei Essstörungen. Das ist die Magersucht oder Anorexie. Das heißt, da versuche ich wirklich immer dünner zu werden, immer mehr abzunehmen. Das ist die Bulimie. Da habe ich so Fressattacken und danach aber so versuche ich das aber wieder abzuführen. Das kann durch übermäßigen Sport, durch Erbrechen, aber auch Abführmittel. Und dann gibt's das Binge-Eating. Das heißt, da isse ich und dann wieder, also da ist so ein Unterschied immer. Und auch da ist es schleichend. Ja? Also Essstörungen sind ja für Eltern oft gar nicht leicht zu entdecken. Ja? Weil vor allem am Anfang hat man das Gefühl, super, dass mein Kind so schmal ist, so gut trainiert ist, sehr sportlich ist. Und da ist es wirklich oft ganz schwer, das zu bemerken. Ja? Man merkt nur, okay, der isst jetzt oft nicht mehr mit, aber auch eben mit so Ausreden, ich habe schon bei meiner Freundin gegessen oder heute geht nicht oder ich mache gleich Sport. Also ich habe da auch Geschichten gehört, wo dann die Großmutter entdeckt hat, dass die Enkelin immer wieder erbrechen geht, ja, weil das den Eltern lange nicht aufgefallen ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz schwierige Erkrankung.
Also extrem, da muss man wirklich wahrscheinlich sehr aufmerksam sein.
Ja, dass genau.
Man
das, und da kann auch wirklich sein, dass es, wenn es schon sehr fortgeschritten ist, dass es wirklich einen stationären Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie braucht dann auch.
Machen wir es ähnlich wie bei den Angststörungen. Wohin wende ich mich, wenn mein Kind oder wenn ich den Verdacht habe, dass mein Kind an einer der drei Formen von einer Essstörung leidet?
Ja, also ich glaube, da muss man dann eh schauen, ob man wirklich schon Kontakt mit einem Arzt aufnimmt, also auch oder mit einer Psychiaterin oder Psychiater, auch eventuell wirklich auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie gleich geht, je nachdem, wie weit fortgeschritten es ist. Oder sonst eben, wie man vorher auch gesagt hat, Beratungsstellen, Equalis ist da auch sehr gute Expertinnen. Also wirklich zu schauen, wie weit ist es schon und immer wieder auch abklären, abklären, abklären. Also rechtzeitig hingehen und ich kann einmal nachfragen, auch bei den Experten. Expertinnen und Experten, ist das noch normal?
Also ist es noch okay oder
genau,
nicht?
Oder ist das schon, kippt es schon rein? Und wir wissen bei all diesen Störungen, desto länger es dauert, desto schwerer oder desto länger dauert auch der Heilungsprozess, bis sie da wieder rauskommen.
Das heißt, sehr häufig bei Störungen ist ja, wenn es dann schon stärker fortgeschritten ist, ein stationärer Aufenthalt. Gibt es andere Therapieansätze oder wie schaut da die Therapie grundsätzlich aus?
Also da ist die Therapie sicher noch langwieriger. Ja. Also muss man schauen, dass es geht ja auch immer wieder, die Jugendlichen oder jungen Menschen müssen es einmal selber wollen. Das ist der erste Schritt und das wollen sie oft ganz lange nicht, weil sie finden das ja voll in Ordnung und das ist ja das Ziel. Sie finden, sie erreichen das Ziel, indem sie weiter so hungern oder so nicht normales Essverhalten haben. Das heißt, ich muss einmal an der Motivation arbeiten. Und immer wieder, also wir können es nur betonen, im Gespräch bleiben. Also Eltern und ihre Kinder im Gespräch bleiben, dass ich das nicht verliere. Ja. Und ich glaube, das, was ich dann brauche, ist einfach vor allem Geduld. Weil das geht langsam, es kann Rückschritte geben immer wieder. Und es ist auch eine Art von Sucht. Das heißt, es wird immer auch ein Stück in meinem Körper dann verankert sein. Ich werde vielleicht immer ein bisschen ein Thema mit dem Essen haben. Auch wenn ich quasi geheilt bin und erwachsen bin, ist das Essen immer etwas, was schwierig sein könnte dann. Ja.
Frau Pöschl-Lube, wir haben das jetzt ein paar Mal schon angesprochen. Es ist ein paar Mal dieser Satz gefallen, mit den Kindern im Gespräch bleiben. Als Mutter einer 13-Jährigen war sie, wie schwierig das ist zwischendurch, weil in Wahrheit ist nichts lieber, was sie hat, allein in ihrem Zimmer zu sitzen und zu lesen. Gibt es da ein paar Tricks für Eltern, wie man, wenn man dann, wenn die Kinder eine gewisse Altersgrenze überschreiten, wie man einfach nicht den Kontakt verliert?
Aufs Kind schauen einmal, wo erreiche ich es am ehesten? Also ich kann Ihnen da ein Beispiel von meinem eigenen Sohn geben. Wenn ich merke, ja, es braucht etwas, dann braucht es einen anderen Rahmen als daheim am Küchentisch, dann gehe ich Pizza essen zum Beispiel. Weil unter dem Rahmen ist eine gewisse Entspanntheit oder es braucht einen Ausflug oder sowas. Also oft brauchst du für so spezielle Sachen noch einmal was drum, wo es noch einmal mehr Vertrautheit oder wo es nicht zuerst ums Gespräch geht, wo er merkt einfach, da ist Platz dafür.
Nicht wir müssen reden, sagen.
Ja, genau, wir müssen reden, dann ist die Jalousien zu. Zu Hause ist es aber trotzdem, wenn man einmal am Tag, weil natürlich alle kommen verschieden, haben einen Punkt hat, wo man sich als Familie noch trifft, ob es jetzt beim Abendessen ist, beim Mittagessen, dass man so ein kleines Ritual noch hat. Und wie gesagt, man muss auch sehr aufmerksam sein, diese Signale, wenn kurz was kommt, das kann ein Schlagwort sein oft, sich da die Zeit zu nehmen, also dann wirklich die anderen Sachen einmal liegen zu lassen. Also aufschieben geht in dem Moment nicht, das merke ich, weil dann sind sie sofort wieder weg.
Was wäre so ein Schlagwort oder eine Situation vielleicht, wenn das leichter ist?
Also es kann ein kurzer Anruf sein, wo irgendeine Frage ist, haben wir... Was heißt sie, eine Chips daheim? ist jetzt, wo man schon merkt, hoppala, es wird ein Kontakt gesucht. Oder es kann oft auch so ein Vorwurf sein, dass die Kinder reinkommen oder die Jugendlichen und einfach nur abschimpfen wollen. Also, der Trottel oder sowas. Dann nicht so in das zu verfallen, ja, wie redest denn du und was, sondern, ui, was ist denn los? Oder einfach präsent sein, sichtbar sein. Sichtbar sein und doch nicht sichtbar sein, das ist so.
Das ist ein schmaler Grat.
Ein schmaler Grat, genau.
Frau Luschnigg, haben Sie da einen Tipp für Eltern?
Ich kann wirklich, Eltern sein ist nicht ganz einfach, muss man einfach sagen. Und auch das, ich glaube auch als Elternteil darf man Fehler machen, weil wir merken auch immer wieder, Eltern haben auch einen enormen Druck. Ja. Mhm. Sind ja, unsere Gesellschaft fordert auch von Eltern enorm viel. Man darf Fehler machen. Es ist gut, glaube ich, auch sich mit anderen auszutauschen, zu reden. Und manchmal auch eben, so wie meine Kollegin auch gesagt hat, eben wenn das kommt, wirklich alles liegen und stehen zu lassen und sagen, jetzt höre ich zu. Mhm. Weil man hat ja immer, wenn man heimkommt, man hat ja massig zu tun. Ja? Und man denkt sich, boah, jetzt nicht das auch noch. Und das heißt, im Grunde auch für Eltern gut auf sich selber zu schauen. Also das kann man auch nur immer wiederholen, weil wenn es mir gut geht, bin ich auch viel geduldiger, kann ich viel mehr zuhören, habe ich viel mehr Lust, jetzt auch mit meinem Kind was zu machen. Und manchmal halt tatsächlich so einmal einen Film zu schauen oder Fußball zu schauen, auch wenn es nicht meins ist.
Ja, ganz genau. Darf ich was ergänzen?
Ja, natürlich.
Und zwar eben auch das mit dem Zuhören. Das ist so etwas, wir glauben ja, wir hören immer zu, aber wir konstruieren dann schon Argumentationen, Lösungen für die Jugendlichen. Und da wirklich auch sich hinzusetzen und zuzuhören.
Mal zurücknehmen.
Genau. Und das andere, was noch, weil wir haben ja doch die Störungen auch im Blickfeld jetzt gerade, wenn es um wirklich Sachen geht, wo ich mir Sorgen mache, dann geht es auch darum, den Jugendlichen anzusprechen und auch das offene Gespräch, also wirklich offen mit den Dingen, diese zu benennen und anzusprechen, aus der Sorge heraus. Mhm. Also man muss immer aufpassen, dass es nicht in eine Richtung Vorwurf geht, aber da bei sich zu bleiben und schon auch die Dinge anzusprechen, wenn es in Richtung Gefahr geht.
Ich glaube, ich habe das richtig im Kopf, wenn ihr sagt, da sollte man eher in der Ich-Form bleiben. Ne? Sage genau. ich, mir ist aufgefallen.
Genau, ich mache mir Sorgen, ja, genau. Ich mache mir da Gedanken, ich wollte einfach jetzt einmal deine Meinung auch dazu hören und auch, was ich sehe, also auch beschreibe.
Genau. Also formulieren, was ist mir aufgefallen?
Ja,
du,
genau.
Du isst nicht mehr mit uns. Ja? Oder ich sehe, du ziehst dich so zurück und du triffst deine Freunde nicht mehr. Also das wirklich beschreiben und sagen, fällt dir das selber auch auf? Ja?
Also nicht als Vorwurf zu formulieren. Ich würde gerne noch kurz auf die Handys zurückkommen, weil auch das mit dem Zuhören, man kennt das ja von sich selbst, wenn man sitzt und man hat einmal 5 Minuten und scrollt selber durch Instagram und will kurz einmal die Zeit vergessen und dann kommt jemand und will was und dann sagt man, ah, jetzt nicht. Und da müssen wir ja als Eltern auch Vorbild sein, ne? Oder?
Ganz genau. Aber es ist auch okay, einmal als Elternteil zu sagen, du, das ist jetzt auch meine Zeit. Ja? Mhm. Aber dann komme ich. Ja? Also lass mir jetzt 5 Minuten, weil ich schaue mal meine Sachen durch. Aber dann komme ich zu dir. Mhm. Also auch sagen, wann dann? Ja? Also jetzt nicht, aber dann passt es gut für mich. Ja?
Und wenn wir grundsätzlich über diese Handy-Regelungen sprechen, kann ja, wenn man sagt, okay, ab einem gewissen Alter ist es einfach nicht vermeidbar und hat ja auch Gutes, also es ist ja nicht nur schlecht, das Smartphone beziehungsweise die Sachen, die wir damit tun können, das Handy weg als Bestrafung oder als grundsätzliche Strategie macht keinen Sinn. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die Sie aus Ihrer Beratungstätigkeit haben, wo Sie sagen, das hilft bei einigen Familien, mit denen wir so zu tun haben, ganz gut?
Genau. Wenn wir gerade bei der Regelung waren, also ja, je älter sie werden, desto weniger werde ich natürlich sagen, wann und wie. Aber zu bestimmten Zeiten, wie das beim Essen kein Handy oder wann ist am Abend wirklich Schluss. Mhm. Also solche Dinge sind sehr wohl, also ich sollte Haltung dazu haben, also entweder wenn ich Alleinerzieherin bin, allein und sonst halt mit dem Partner auch, dass wir da schon konform gehen, wie gehen wir in der Familie um. Und natürlich auch nicht nur quatschen, sondern auch selber vorleben. Also es ist ja doch, wir reden viel und tun dann anders. Das wollen die Jugendlichen bei uns schon auch sehen. Gell? Also da finde ich mal, ist schon sehr sinnvoll. Und ja, die Medienerziehung beginnt, wenn die Kinder 1, 2, 3 Jahre sind, schon was ich da vorlebe. Wenn ich in der Zeit glaube, ich tue nicht mehr Essen, nicht mehr das Handy und dann, wenn es 6 ist, werden wir das wegtun, da prägen wir schon sehr viel. Also jetzt für alle auch schon, man muss früh anfangen.
Und vielleicht, wir alle beobachten ja immer wieder, dass heutzutage oft den kleinen Kindern, also Einjährigen, ein Handy sozusagen zum Spielen in die Hand gedrückt wird oder zur Ablenkung. Das ist sicher nicht so gut.
Und auch zur Gefühlsverarbeitung.
Ja.
Also früher ist Zuckerl, jetzt kriegst du das Handy in die Hand.
Ja. Und also wir sagen immer, desto später, desto besser. Und dann muss es ganz klare Regeln geben, auch wie viel, ab wann, wofür. Ja. Und das ist nicht so leicht. Und ich glaube, da können sich Eltern aber auch nicht ganz aus ihrer Verantwortung nehmen, sondern da muss ich dranbleiben. Und das ist nicht immer lustig, weil Kinder wollen natürlich immer mehr. Also, und da muss ich ins Verhandeln kommen und ich muss, so wie Petra gesagt hat, auch eine Haltung haben dazu. Und ich muss selber wissen, was finde ich denn, was gut und gesund ist. Ja?
Okay, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Jetzt wollte ich Sie zwei noch bitten am Ende. Vielleicht, wenn wir so das rekapitulieren, was wir so die letzte halbe Stunde besprochen haben, was würden Sie Eltern, aber auch Jugendlichen mitgeben? Wie werden wir denn ein bisschen resilienter oder was können wir unserer Psyche Gutes tun? Der Top-Tipp sozusagen, wenn man das so journalistisch zuspitzen möchte. Vielleicht fragen Sie an, Frau Peschel-Lubey.
Was können wir tun, dass wir resilient bleiben? Indem wir uns selber sehr wichtig nehmen, indem wir ins Spüren gehen, wann ist etwas genug? Also gerade Erwachsene genauso wie Kinder, also wir wissen ja selber, wie schnell man verlockt ist, weiterzumachen. Also sich wahrzunehmen, ernst zu nehmen, zu spüren, sehe ich schon als wesentlicher Punkt. Und wie gesagt, auch, wenn ich mal unsicher bin, im Gespräch zu bleiben.
Okay.
Sprechen, reden, hinterfragen. Sehe es ganz einen wichtigen Punkt und sich und seinen Körper echt ernst zu nehmen.
Mhm. Auf den Bauch hören sozusagen.
Auf den Bauch hören auch, ja.
Ja, kann ich nur zustimmen. Und ich glaube, bei Jugendlichen und jungen Menschen ist es wichtig, Hobbys zu haben. Ja. Mhm. Also was gibt es außerdem noch? Was macht mir Spaß? Wo triffe ich reale Menschen? Ja? Mhm. Weil das sind ja keine realen Freundschaften oder zum Großteil nicht. Wo triffe ich reale Menschen? Wie kann ich lachen? Wie kann ich mich bewegen? Ein gutes Körpergefühl zu kriegen, aber das kann ich nur kriegen, wenn ich mich auch spüre, wenn ich was tue, wo ich mich spüren kann. Mich ausprobieren, also auch das ist voll erlaubt. Man kann Dinge probieren, es ist nichts festgeschrieben. Ich kann probieren und dann wieder was Neues machen. Und ich glaube auch wichtig ist, dass wir selber immer Gutes vorleben und auch gut auf uns schauen.
Mhm. Ja. Dann Frau Luschnigg, Frau Peschel-Lubey, vielen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Das war sehr spannend. Wir sind am Ende angelangt und auch euch zu Hause an den Kopfhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr mir gerne unter martina.marx@kleinezeitung.at schreiben. Und ansonsten bis in 2 Wochen und bleibt gesund.